Soulogy, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen.
Hallo liebe Soulogy-Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich bin Fine und heute habe ich wieder den Alex zu Gast. Es ist quasi ein Follow-up, denn wir hatten schon mal das Vergnügen, einen Podcast zusammen aufzunehmen zu dem Thema Autismus. Hallo Alex.
Hallo Fine. Ja, vor ziemlich genau einem Jahr. Also fast eine Revival-Party.
Ein Jahr ist das jetzt her. Ja, ist total klasse, dass du gekommen bist, weil tatsächlich dein Podcast oder unser gemeinsamer Podcast viel gehört wurde und wir sehr viel positives Feedback darauf auch bekommen haben.
Was schön.
Ja, da ist meine allererste Frage an dich, Alex. Wie war so die Resonanz aus deinem Umfeld, aus deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis auf die Aufnahme?
Spannende Frage. Auffallend positiv von zwei Freunden. Ganz spannend war, die konnten das, fehlen mir gerade die Worte. Vor allem das Schöne war, dass sie es so gut nebenbei hören konnten. Es war sehr angenehm für sie zu hören. Das fand ich ganz spannend. Also, dass sie wirklich das Feedback war, oh, mach mal mehr. Gern und sozusagen auch sogar egal über welches Thema.
Okay.
Und dass sie meine Stimme sehr angenehm fanden, das war auch noch sehr nett.
Also ich muss auch erst sagen,
und auch deine Art fanden, also die Art, Fragen zu stellen, nicht zurückzuhalten, das Ganze nicht so zu übernehmen, nicht wie eine Barbara Schöneberger, die dann die ganze Zeit nur über sich erzählt, was aber auch andere, ich habe auch mit Freunden drüber gesprochen bei Barbara Schöneberger, dass sie es bei der auch toll fanden. Ja, also dass sie das, die Zusammenarbeit sehr genossen haben.
Ich muss mal sagen, ich fand es extrem spannend, deine Lebensgeschichte hier zu erfahren. Du hast uns ja in der ersten Folge...
Ja, Freunde auch.
Ja, du hast uns in der ersten Folge über dein Leben erzählt. Für alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch besser, bevor ihr jetzt weiterhört, nochmal den Podcast Alex spricht über Autismus an. Denn da erzählt Alex, wie er aufgewachsen ist und wie er die Diagnose erst mit Mitte 30... Ende 30 bekommen hat, dass er Autismus hat und wie
40
fast sogar, wie skurril sein Leben verlaufen ist bis dahin und also mit Höhen und Tiefen und wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber ihr dürft natürlich auch jetzt weiterhören. Also ich freue mich auch, dass dass das Feedback bei dir so positiv war und du dich deshalb nochmal hier hingesetzt hast und wir hier nochmal aufnehmen.
Ja, das Gemeine ist natürlich, die Latte hängt jetzt hoch. Da habe ich tatsächlich ein
bisschen. Ach was. Wir quatschen jetzt einfach drauf los, weil wir haben natürlich auch einige Fragen aus der Community bekommen. Und natürlich ist auch die Frage, ein Jahr später, was ist bei dir passiert? Hast du irgendwas Neues in deinem Leben gelernt? Irgendwas den Autismus betreffend Spannendes?
Oh, unvorbereitete Frage. Also passiert ist einiges. Ich hatte eine Beziehung, die aber auch schon wieder geendet ist. Das war sehr prägend. Wirklich anders. Mhm. Auch sehr schön. So noch freundschaftlich auseinandergegangen. Also ohne Hass und laut. Ja, und ansonsten halt viel gemacht. Also ich merke gerade, dass ich so die letzten Jahre viel gemacht habe. Also das ist ja, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch erzählt, so mit Gitarre spielen, Keyboard spielen angefangen habe, mit Tanzen angefangen habe. Also nicht nur Volleyball und nur Informatik, meine zwei größten Themen. Habe mit Tischtennis spielen letztes Jahr wieder angefangen. Ich habe letztes Jahr den Segelschein gemacht. Ich habe das erste Mal vor zwei Jahren das erste Mal überhaupt gesegelt, aber nur einmal. Und dann letztes Jahr... Genau, in der Segelschule halt Kurse besucht und ja, ziemlich intensiv dann letztes Jahr das Segeln gelernt. Und das war auch nochmal spannend. Und so, dass ich jetzt gerade jetzt am Wochenende von einem wieder mal die Frage kam, wie machst du das zeitlich alles? Und dann, ich mache immer nur eine Sache zur Zeit. Aber dadurch, dass ich das jetzt so seit mehreren Jahren einfach immer regelmäßig was Neues mache, kommt das anderen dann so vor, als wenn ich unglaublich viel mache.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und das Spannende halt, passt zum Thema Perfektionismus, worüber ich sonst heute auch noch reden wollte. Ich kann zunehmend loslassen. Also, dass ich Sachen eben wie das Segeln eben nicht bis in die Perfektion treiben muss, um damit zufrieden und glücklich zu sein, sondern, hey, ja, hat Spaß gemacht, hab's angeguckt oder, ja, und jetzt das Nächste. Das Nächste war dann Tischtennis im Winter.
Okay, aber du würdest im Sommer wieder segeln gehen. Das ist jetzt nicht segeln,
Genau. Ja, genau, aber okay. Eben nicht intensiv. Ne? Also Volleyball, ich habe 60 Volleyballbücher zu Hause. habe jede Menge Kurse, Fortbildung, Ausbildungen besucht. Und bei Informatik, ich habe, glaube ich, weiß nicht, so ein paar hundert Informatikbücher zu Hause. Ich weiß nicht, so bestimmt 500, 600. Ich hatte 800 Bücher und die drei Viertel der Bücher sind Informatik.
Gut zu 800. Wissen, wenn du mal umziehst und Umzug selber brauchst, sage ich nein, wenn du viele Bücher hast.
Ganz im Ernst, deswegen grusel ich mich vor einem Umzug. Aber auch da lerne ich gerade mehr loszulassen und Bücher auszusortieren.
Aber tatsächlich stimmt dann das Klischee, was man über Autisten sagt, dass die zu Fachidioten werden und sich extrem in Themen reinsteigern und reinarbeiten können und extrem darauf fokussieren?
Ja, klar. Also das ist ja dieses mit Inselbegabung, dass Autisten oft dazu neigen, dann so ein Spezialinteresse zu entwickeln, wo sie sich ja so hineinsteigern, dass sie dann eigentlich mit Professoren auf Augenhöhe miteinander diskutieren können. Oder ich damals vor 15, 20 Jahren mit Erstliga, also Volleyball-Bundesliga-Trainern, wo ich denen dann Fragen stelle und merke, oh, die nehmen mich ernst. Ich stelle Fragen, über die sie sich noch nie Gedanken gemacht haben. Ja, und vor allem dieses, ich werde ernst genommen, während ich so in meinem Umfeld damals, so als Anfängertrainer, die mich gar nicht verstanden haben, was für Fragen ich da stelle. Wo so nach dem Motto, worüber machst du dir eigentlich Gedanken? Also, so ein Quatsch.
Du hast den Einstieg ausgelassen und bist sofort aufs Profi-Level. Also du startest nicht mit dem Ball, sondern bei dir geht sofort in das Komplexe rein und du gehst sofort auf das hohe Level inhaltlich, wenn du dich in ein so ein Thema reinarbeitest.
Gute Frage. So habe ich das noch nie gesehen. Nee, anfangs ja nicht. Anfangs beginnt das meistens so mit Spaß. Genau, schönes Beispiel Keyboard spielen oder Gitarre spielen. So am Anfang war das einfach so ein bisschen, 10 Minuten am Abend, ein bisschen gemütlich. Und irgendwann kam der Ehrgeiz. Und plötzlich habe ich irgendwie 20, 30 Bücher übers Keyboard spielen zu Hause. Habe mich mit Musiktheorie beschäftigt, und so weiter und so fort. Aber ich habe dann am Ende beim Keyboard-Spielen gemerkt, der Spaß ging verloren. Und zwar so sehr, dass ich bis heute Schwierigkeiten habe, mich nochmal ans Keyboard zu setzen, was sehr schade ist. Also ich habe es da übertrieben und das tat mir nicht gut.
Aber es ist auch eine interessante Erkenntnis.
Ja.
Vor allem auch, dass du immer wieder was Neues ausprobierst und nicht bis zum Exzess in die Perfektion gehst, sondern dann wieder was Neues startest, anstatt da wirklich diese Inselbegabung derartig auszuleben. Also
ja, schon. Genau. Und das merke ich, tut mir gut. Und damit, ich hatte mir Notizen gemacht, die ich nicht in die Hand nehmen will. Sonst würde ich 60 Minuten Monologvortrag halten.
Machen wir nicht dies auf den Tisch.
Ah, danke. Pareto, jetzt habe ich es wieder. Pareto-Prinzip. Das hatte ich schon, ich glaube, vor 15 Jahren irgendwie im Studium das Wort gehört. Das lohnt sich mal wirklich bei Wikipedia mal einzugeben. Da geht es um in 20% der Zeit 80% der Aufgaben zu schaffen. So ein Thema gegen Perfektionismus, wenn man sich das vergegenwärtigt, so zum Beispiel ein Sprinter, wenn man am Anfang versucht, Sprinten oder Joggen zu lernen. Oder überhaupt irgendein Thema versucht zu lernen. Die größten Erkenntnisse kommen am Anfang. Dass man 80% des Hauptwissens oder des gesamten Wissens schafft, ist ziemlich leicht zu erreichen. Schwer sind die letzten 20% eines Themas. Also beim Sprinten, wenn man 100 Meter überhaupt schaffen will, dann fängt man, wenn man ganz schlecht ist, mit 20 Sekunden auf 100 Metern an. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann auf 16 Sekunden schafft, das kriegt man schnell hin. Man schafft auch noch 13 Sekunden. Und dann, ja, ab 12, 11, 10 Sekunden wird der Trainingsaufwand, ja, geht dann plötzlich auf Jahre. Man muss die Ernährung umstellen und so weiter. Also für die letzten Prozenten wird es richtig schwer.
Ah, okay.
Genau, und ich versuche, wieder den Kreis zu kriegen. Ich versuche zunehmend genau diese letzten 20% eben nicht anzugehen.
Um dich nicht zu verbeißen in ein Thema und den Spaß nicht zu verlieren wie bei der Gitarre.
Genau. Und deswegen auch beim Segeln. Ich bin da einfach nur rangegangen. Ich wollte es einfach ausprobieren, wollte ein bisschen segeln. Mhm. Habe mir jetzt eigentlich auch nur vorgenommen, in die Segelschule zu gehen und einfach ein bisschen rumzufahren.
Wie bist du denn darauf gekommen, auf dieses, nicht das Pareto-Prinzip, sondern darauf, diese Perfektion wegzulassen? Ist dir die Erkenntnis einfach gekommen oder hast du es überdacht oder gelesen? Oder?
Gute Frage. Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich irgendwann die Erkenntnis hatte, dass mir der Perfektionismus nicht gut tut. Es gab ganz sicher irgendein Erlebnis dazu, das mir aber gerade nicht einfällt. Aber dann gab es tatsächlich die rationale Beschäftigung damit, wie kriege ich das weg? Oder erstmal auch die Erkenntnis, oh, das tut mir nicht gut. Und wo sind die Grenzen, dass es mir noch gut tut und wann nicht? Also es gibt auch manchmal die Entscheidung, doch, ja, ich will in die Extreme reingehen, ich will doch mehr wissen. Und manchmal eben wie beim Segeln die Entscheidung dagegen.
Ja, okay, das kommt, ist dann immer, je nachdem, wie dich das Thema reizt oder so mit dem
Sicher
Perfektionismus.
Auch.
Also das Thema Perfektionismus kennen wir natürlich fast alle. Da neigen wir ja alle dazu. Ich kenne das von mir selbst auch und habe da tatsächlich auch schon an mir gearbeitet, weil ich festgestellt habe, wenn es zu perfekt wird, werde ich immer unzufriedener. Je länger ich etwas überarbeite, desto größer wird die Unzufriedenheit und desto mehr sage ich dann, ach nee, lass ich es ganz, das wird nichts und so weiter. Und auch der Spaß, der dann natürlich flöten geht und etwas unperfekt zu lassen, nach dem Motto, wird schon so reichen, weil natürlich andere, wenn ich etwas veröffentliche oder so, andere den Anspruch gar nicht haben und dieses Unperfekte überhaupt nicht wahrnehmen, ist ja dann deutlich befriedigender. Also das nachvollziehen kann ich das auf jeden Fall. Aber es soll jetzt auch nicht um meinen Perfektionsdrang gehen, sondern heute geht es um dich, lieber Alex. Und ich werde dir noch ein paar weitere Fragen aus unserer Community stellen.
Gerne.
Damit wir nicht zu sehr vom Thema abschweifen, was wir sowieso tun werden, aber
lassen
wir das. Hat sich bei dir irgendetwas im Leben verändert, dadurch, dass wir vor einem Jahr diesen Podcast aufgenommen haben?
Nicht existenziell oder im Großen, aber tatsächlich, dass Freunde nochmal nachgefragt haben bei irgendwelchen Themen, auch gerade mit Eltern oder Kindheit oder eben, dass sie mir ihre Überraschung auch mitgeteilt haben. Also, dass ich da insofern nochmal eine engere Beziehung schon ein bisschen zu einigen bekam. Oder eben es eine Diskussion, so eine Anregung zur Diskussion war, dass wir dann da auch über andere Themen dann gesprochen haben. Also insofern, ja.
Wahrscheinlich haben deine Freunde deine komplette Lebensgeschichte gar nicht in diesem Ausmaß gekannt.
Nee, genau, ganz genau.
Ich war ja auch überrascht, weil wir uns jahrelang kennen, letztes Mal, wie man in dem Podcast hören kann. Das kann ich total verstehen. Ne, erspart es dir, es jedem zu erzählen. Hört euch den Podcast an, dann wisst ihr Bescheid.
Habe ich jetzt tatsächlich beim Bekannten gemacht, also noch nicht mal beim Freund, mit dem hatte ich dann auch über Autismus und Depressionen gesprochen und ihm dann, als er dann aber ganz interessiert war, dann, ach, ich habe da übrigens beim Podcast mitgemacht und ihm dann den Link geschickt.
Das ist auf jeden Fall der bequeme
Die neue Visitenkarte.
Ich habe noch weitere Fragen an dich. Ja. Und zwar kam eine Frage, was Eltern tun können, wenn ihr Kind Autismus hat, wenn sie die Diagnose Autismus für ihr Kind bekommen. Wie können sie das konkret fördern? Fördern, unterstützen, vor Mobbing retten und Ähnlichem.
Ah, danke für die Ergänzung. Ich wollte nämlich gerade sagen, oh, da bin ich ein schlechter Ratgeber, erst mit 40 die Diagnose. Ich weiß, mein Vater sagt damals, als er das dann das erste Mal hörte, ach, hätten wir das doch schon vorher gewusst. Schwierig, vor Mobbing schützen. Ich habe gerade einen Artikel, ich lese so viele Artikel, über Mobbing gelesen. Ich kann da gar keine konkreten Tipps geben bei Kindern, glaube ich, fürchte ich.
Aber also wenn, wenn du jetzt, du hast ja mal erzählt, du hast eine Schach-AG geleitet, wo auch autistische Kinder dabei waren. Ein autistisches Kind. Wenn da dich die Eltern beispielsweise angesprochen hätten, Mensch, was können wir denn tun, um ihn zu unterstützen? Hättest du da irgendwas raten können?
Das Ich glaube, mein Problem da ist, dass es mir leicht fällt im Einzelfall, wenn dann eine konkrete Frage kommt, mein Kind hat die und die Schwierigkeit, dann könnte ich da, glaube ich, leicht drauf eingehen. Und so ein allgemeines, hast du allgemein Tipps? Mhm. Als Volleyballtrainer kann ich sofort ba.
Ja, zum Fachthema.
Fachthema und bei Informatik auch. Ich will Informatiker werden, was für Tipps hast du? Da könnte ich auch ba, stundenlang erzählen. Und da komischerweise nicht. Das ist tatsächlich spannend, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, während ich mich mit so vielen Themen so intensiv beschäftige, mit Autismus nicht.
Okay, aber du befasst dich ja auch sehr viel mit zwischenmenschlicher Kommunikation
genau.
und Mimik und all den
genau.
Themen.
Und doch, Thema über Autismus habe ich kaum gelesen, beziehungsweise die ich mal angefangen habe, die fand ich alle doof. Ich habe gerade einen Film gesehen, der war großartig. Temple Grandin mit Claire Danes, die auch bei Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio mitgespielt hat. Der war super. Den gibt es gerade bei Sky im Jahr 2023. Ja, der war super. Also die hat halt auch riesige Probleme als Kind, kriegt die Diagnose dann. Ach nee, die Diagnose kommt früh, aber die Förderer kommen erst spät. Und man sieht halt den Weg, den sie da macht, mit dem ganzen Unverständnis der anderen Leute. Und ich denke jetzt gerade an das Schachkind, dem man, glaube ich, schon anmerkte, dass er anders war. Aber ich glaube, er war schon integriert, also hatte da auch Freunde. Ich glaube nicht, dass er gemobbt wurde, aber er hatte halt das Problem, dass er in seinem Können als Schachspieler den anderen haushoch überlegen war, sodass die anderen gar keine Lust so irgendwie ab der Hälfte, also ich habe den Kurs 6 Monate geleitet und so nach 3 Monaten hatte keiner mehr Lust, mit dem zu spielen, weil jeder wusste, gegen den verliere ich ja eh. Und da war dann halt mein Vorschlag, also die Kinder sind nicht drauf gekommen, mein Vorschlag war dann, ja, dann verändert doch die Figuren. Der andere, der Schwächere, nimmt dann eben, der Stärkere nimmt einfach 1-2 Figuren vom Feld. Und plötzlich war es für beide wieder herausfordernd. Sodass der Autist sogar gewonnen hatte, aber dann ganz stolz war, ich habe die Figur mittlerweile wieder rausgeholt. Okay. Aber es war trotzdem ein spannendes Spiel, auch für den Unterlegenen. Ja, genau. Also mir fehlen konkrete Fragen oder konkretere Fragen.
Die Frage, die mir jetzt gerade kommt, wir können ja auch ruhig bei diesem Fall mit dem Schachkind sein, ist es ein Tipp für Eltern, wenn sie feststellen, mein Kind ist extrem fixiert auf ein bestimmtes Thema und wird zum Fachidioten oder wirklich verbissen in ein Thema, das dann auch akut zu fördern, beispielsweise in die Schacheltern ja jetzt einen Schachprofi fragen können.
Ich mag kannst gerade unterbrechen, da habe ich genau bei mir was. Genau, dieses Thema Perfektionismus war eine Riesenrolle. Und jetzt habe ich schon innerlich den Faden verloren, oh weh. Ängste. Ich habe für mich gemerkt auch, dass ich Angst hatte, nicht zu genügen, wenn ich das Thema nicht perfekt beherrsche. Anstatt mit der Angst umzugehen, zu lernen, mit der Angst umzugehen oder auch mit den Konsequenzen. Auf der Fahrt hierher ist mir ein Beispiel eingefallen von einer Freundin, die die Mutter hatte ständig Aufträge an ihre Tochter. Wie die Mutter will für 2 Wochen verreisen, also muss die Tochter auf den Hund der Mutter aufpassen. Und also nur ein Beispiel von vielen, wo die Mutter das Kind, also das erwachsene 25-jährige Kind, heranzog. Die Schwester von ihr hat sie nie belangt, sondern nur die eine Tochter. Und die Tochter hat dann überlegt, dann ziehe ich jetzt lieber nach München oder eben ganz weit weg oder am besten noch ins Ausland, um der Mutter zu entkommen. Anstatt, und jetzt kommt's, dieses Konfliktgespräch mit dieser Mutter zu führen, um das Nein-Sagen durchzukriegen und die Konsequenzen auszuhalten und auch die ganze Traurigkeit, wenn die Mutter wütend ist. Also sie nimmt lieber einen Riesenaufwand mit Umzug, neue Freunde, neuen Arbeitgebern auf, nimmt sie lieber in Kauf, anstatt mit ihren Emotionen umzugehen.
Das Weglaufen vor den eigenen Gefühlen.
Genau, vor der Verlustangst der Mutter. Wie wird die Mutter reagieren? Ja, wütend, enttäuscht, vorwurfsvoll, das waren ihre Ängste. Und mag ja auch sein, dass die Mutter sich abwendet oder auch nicht. Aber anstatt dann lieber ein paar Tage diesen Konflikt durchzustehen irgendwie. Genau, und bei mir selber, wieder zu mir, halt in der Arbeitswelt auch, die ganzen Informatikbücher waren oft die Angst, nicht zu genügen. Und in der Informatikwelt habe ich dann gelernt, dass es total okay ist, als Informatiker irgendwo hinzukommen, weder die Programmiersprache zu können, noch das fachliche Thema. Ich habe denen das dann später dann im vollen Selbstbewusstsein verkaufen können. Ja, in 4 Wochen kann ich das. Und meistens stimmte das auch. Eine völlig neue Programmiersprache konnte ich. Die Fachthemen, ob Immobilienmarkt oder Zeitschriften oder ich konnte mich in alles schnell einarbeiten. Aber damals noch im Studium und auch dazwischen als Berufsanfänger habe ich immer ganz viel gelernt. Aus dieser Angst heraus, nicht zu genügen. Oder dass irgendjemand sagt, oh nee, wir schicken dich nach Hause, du kannst das nicht. Also ich habe einen riesen Aufwand betrieben, gegen mich am Ende, viel Freizeit geopfert, anstatt mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen.
Aber ich glaube, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ja. Also drauf kommen, dass es eine eigene Angst ist und wofür macht man das? Will man jetzt gefallen oder sowas, Perfektion ja auch da ist? Oder macht man sich angreifbar oder all diese Themen oder überhaupt wahrzunehmen, dass man gerade perfektionistisch agiert?
Ja, schlimmer noch, die Angst, als Person nicht zu genügen, auch dem eigenen Selbstbild. Also ich weiß, als Kind konnte ich ganz, ganz schlecht verlieren bei Brettspielen. Mhm. Also oder wenn dann jemand gelacht hat, haha, du hast verloren, ich weiß es nicht. Also ich weiß, es gab so eine Situation, wo ich todtraurig war, weil irgendwie so eigentlich Kleinigkeiten passiert sind, aber wo ich dann einfach nur mit diesen Emotionen, dass ich merkte, mein Selbstbild wurde gerade verletzt. Und dass ich damit gar nicht umgehen konnte. Aber also der Tipp an die Eltern ist, an Emotionen zu arbeiten.
Und vielleicht auch, wenn du an diese Stelle, wenn es Misserfolge gibt, dem Kind klarzumachen, wir lieben dich trotzdem und dein Misserfolg bist nicht du. Aber ich glaube, das können Eltern unabhängig vom Autismus jedem Kind beibringen.
Ja, und dem Kind aber auch eben sagen, ach, da bist du gerade traurig. Also das auch zu spiegeln. Das Kind kann wahrscheinlich gar nicht die eigenen Emotionen zuordnen. Das konnte ich auch überhaupt nicht. Ich musste als Mitte 30-Jährige habe ich erst gelernt zu merken, oh, ich bin gerade traurig. Ich konnte das gar nicht zuordnen. Mit Mitte 30.
Das ist auch gar nicht ungewöhnlich. Es gibt, glaube ich, auch genug Nicht-Autisten, die gelernt haben, ihre Gefühle nicht zu benennen, sondern nur überhaupt wahrzunehmen, zuzulassen und sie überrollen, um sie bloß nicht zuzulassen. Also ich glaube, das ist so ein generelles Gesellschaftsproblem. Stimmt,
wobei ich auch schon mal hörte, dass jeder Mensch so 1 bis 2 Emotionen hat, die er ganz schlecht vertragen kann, sodass wir uns oft darum bemühen, genau diese eine Emotion nicht aushalten zu müssen. Also wie die eine Freundin mit der Angst und der Trauer mit der Mutter lieber in Kauf nimmt, umzuziehen, also einen riesen Aufwand zu betreiben, um dieses eine Gefühl nicht ertragen zu müssen, Traurigkeit.
Okay. Und bei dir ist oder war es das Gefühl, nicht auszureichen, nicht genug vorbereitet zu sein und nicht genug zu wissen? Die Angst davor, die konkrete Angst vor dem...
Das war nicht konkret, also ich habe es ja gar nicht bewusst wahrgenommen. Es war ja auch normal und ich wusste auch immer, der Lösungsansatz hat ja immer funktioniert. Wenn ich viel lerne, dann genüge ich ja. Aber immer mit der Angst, nicht zu genügen. Mhm. Ich weiß auch im Berufsleben bei meinem ersten Arbeitgeber, ich musste einmal als Außendienstmitarbeiter musste ich zum Kunden fahren. Ich wusste, ich sollte eine Software reparieren. Also da irgendwas beim Kunden war, irgendwas lief nicht. Ich kannte die Software gar nicht, hatte nicht die Anleitung gelesen. Ich wusste nicht mal, was die Software macht. Und mein Chef hat mich dahin geschickt. Der Kunde glaubte, ich komme als Experte. Und morgens beim Frühstück im Hotel in der Stadt beim Kunden, weiß ich noch, dass mir kotzübel war. Also ich konnte kaum was essen, aus lauter Angst, dass mich der Kunde gleich nach Hause schickt innerhalb der ersten 30 Minuten, wenn er merkt, ich weiß ja wirklich gar nichts. Auch wieder das Thema mit Emotionen. Der Witz war, ich wusste nur eine einzige Sache und das war die Lösung bei der Software. Das wusste ich. Das war völlig verrückt. War
richtig Glück.
Also wirklich von einer Woche hatte ich mit einer anderen Software zu tun. Es ging um ein Transportprotokoll und ich hatte einen Tipp von einem Kollegen bekommen. Lass dir die Software vom Kunden erklären. Der Kunde bildet dich aus. Also man sagt einfach, gehen wir das einfach mal durch und Sie erklären mal, warum Sie irgendwas angeklickt haben in der Konfiguration.
Ah, okay.
Und dann erzählt er ganz fröhlich und glaubt, ich bin der Experte. Und währenddessen lerne ich die Software. Und an dem einen Punkt erzählte er, ja, und hier haben wir natürlich das Transportprotokoll sowieso eingeschaltet. Und ich so, meine Firma benutzt doch nur das Transportprotokoll. Mhm. Kann das? Und ja, und dann wurde dem erfahrenen ITler, ah ja, stimmt. Probiere ich mal eben aus. Und dann hat er das andere eingestellt. Und die hatten seit Wochen probiert, diese Software zum Laufen zu bringen. Nein. Die haben jetzt richtig viel Geld investiert, um mich da kommen zu lassen.
So eine Kleinigkeit. Och, hat zum Glück. Das ist cool.
Völlig. Das war wirklich verrückt. Aber genau, und solche Kleinigkeiten, das hatte ich auch mal gelesen in irgendeinem Artikel, dass es oft eben kein Glück ist. Also, dass man selber glaubt, es ist ja nur Glück, dass ich zufällig den Kollegen kannte, der mir die und die Lösung präsentiert hat, weil ich an der Kaffeemaschine drüber gesprochen habe, ja, probier doch, sowas hatte ich auch schon öfter. Nee, am Ende ist es ja auch irgendwie Können. Also man sollte da nicht überheblich sein, aber ja.
Können, das Wichtige herauszufiltern und sich an die richtigen Fälle zu erinnern und die Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle zu haben.
Ja, sich auch mit vielen Dingen zu beschäftigen. Sich, ich denke jetzt gerade an ein anderes Beispiel, wo ich beim Mittagessen mit einem ziemlich fremden Kollegen über was sprach und über meine Arbeit. So. Mhm. Und er dann so, ja, probier das doch mal so und so. Und ich so, boah, wie genial. Und es war wirklich nur eine Kleinigkeit. Es war wirklich nur ein Satz, den er mir gesagt hat. Und alle anderen haben mich dafür gefeiert. Während ich dann sagte, ja, war ich doch gar nicht. Das war ja der Kollege.
Das kann ich auch nicht ab. Ich kann mich auch überhaupt nicht dafür loben lassen, wenn es eigentlich jemand anders war, der die tolle Idee hatte.
Genau, also das ist beim unangenehm. Thema Werte, genau. Ehrlichkeit ist mir auch ganz wichtig. Genau, aber auch das sagen zu können, ist ja auch was sehr Positives oder eine positive Eigenschaft, weil eigentlich konnten die uns beide feiern, weil ich es ja am Ende herausgefunden hatte über den anderen, weil ich ihn kannte, weil ich mit ihm geredet habe und damit bin ich völlig von deiner Frage weg und habe keine Ahnung mehr, worüber wir eigentlich reden.
Das passiert in unserem Podcast ab und an, das ist völlig in Ordnung. Ich war dabei, verschiedene Fragen aus unserer Community vorzulesen.
Ach, die Eltern mit den autistischen Kindern,
genau,
was für Tipps ich
habe. Da waren wir bei dem Schachkind. Genau, welche Tipps du Eltern geben kannst, aber welche Tipps du auch generell mitgeben kannst. Also beispielsweise habe ich eine Freundin, die jemanden datet, der jetzt frisch auch als Erwachsener eine Autismusdiagnose bekommen hat. Also sie kommt damit relativ gut klar, hat sich auch eingelesen und kann damit ganz gut umgehen. Aber was ist denn mit Leuten, die nie die Berührung hatten? Weil tatsächlich, wer noch nie Berührung zu Autismus hatte, denkt oft an Rain Man, den Film mit Dustin Hoffman. Oder
die Älteren und
uns. Ja, genau. Oder wirklich auch an Menschen, es gibt viele mit Autismus, die sich gar nicht artikulieren können. Also die wirklich noch andere Behinderungen dann richtig haben und gar nicht weißt du, was ich meine?
Artikulieren können.
Ja, überhaupt umgehen können mit anderen Menschen, die so einen starken Autismus haben oder eine Form des Autismus, dass sie eben nicht
den scheinbar auch jede Empathie fehlt und dann völlig Regeln missachten oder sich gar nicht in die Situation fügen können und eigentlich ihr Ding machen. Das zeigt der Film Temple Grandin sehr gut. Mhm.
Ah, okay. Dann muss man ein Sky-Abo abschließen.
Die Frage dazu, genau,
so ein Mensch gibt es? Ja, die Frage dazu war eben einfach, wenn man sich noch gar nicht mit Autismus auseinandergesetzt hat, es gibt ja verschiedene Abstufungen und Varianten von Autismus. Und die Form, die du hast, macht dich nicht alltagsuntauglich, in dem Sinne wie jetzt jemand, der sich gar nicht artikulieren kann. Und
funktionaler Autismus.
Funktionaler, okay.
Also du, weiß ich nicht. Nein, es gibt ja funktionale...
Ich meinte, du hast eine Form, du lebst alleine, du hast ein Studium hinter dir, du bist quasi in dem Sinne normal, nach außen hin
ich
normaler
Mensch. Ich kann selbstständig
leben
und ziemlich unauffällig dabei.
Genau, eben. Es gibt Autismusformen, wo es wirklich eine Schwerstbehinderung sein kann oder gekoppelt mit Schwerstbehinderung. Und schwierig ist es, denke ich, wenn man gar keinen Kontakt mit Autismus hatte, da dann eben auch den Unterschied zu sehen, dass welche extremen Varianten es davon gibt.
Ja, spannend, was ich immer wieder finde. Und mir wird regelmäßig gesagt, sag das bloß nicht. Jetzt kommt der Autismus, ich sag's deswegen doch. Ja. Autismus wirkt oft, wie Soziopathen wirklich sind. Aha. ja, halt unempathisch, nicht auf Leute zugehend, aber Soziopathen können das ja gerade so tun, als wären sie empathisch. Mhm. Also Narzissten und Psychopathen vor allem, Psychopathen. Das Witzige aber eben ist bei Autisten, sie wirken so, als wäre es ihnen alles egal. Es ist ihnen nicht egal, sie kriegen es ja nur nicht mit.
Kannst du davon mal Beispiele erzählen?
Schönes Beispiel aus dem Film. Im Film Temple Grandin, und das kenne ich selber, passiert ist, dass sie offensichtlich von ihren Eltern beigebracht bekommen hat, immer wenn sie jemanden kennenlernt, die Hand auszustrecken, zu sagen, hallo, ich bin Temple Grandin, ich freue mich, sie kennenzulernen. Mhm. Das sagt sie in einem so monotonen Tonfall und guckt sich wild dabei umher und man merkt, dass es ihr eigentlich scheißegal ist, wer da vor ihr steht und dass sie das wirklich nur auswendig gelernt hat. Es wirkt wirklich unempathisch. Sie kriegt gar nicht mit, wie das auf die anderen wirkt.
Vielleicht sogar fast ironisch.
Ja, genau. Und noch schlimmer, genau. Die mag mich ja gar nicht. Hm. Und schon wird sie abgestoßen innerlich von dem anderen. Also so kann das dann schnell passieren. Das allein bei einem Hallo.
Ja, ein Hallo ist zwar nur ein kurzes Wort, ein paar Buchstaben, aber ob du jetzt ein Hallo strahlst, wie du es betonst.
Das hatte ich in der Trainerausbildung meiner ersten, wie man Hallo ja sagen kann. Hallo. 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 Also, dass man es wirklich fast angeekelt auch irgendwann sagen kann. Genau.
Spannend finde ich jetzt, ihr da draußen habt jetzt ja natürlich nur die Tonspur. Ihr habt Alex' Gesicht dazu nicht noch gesehen. Ah. Das macht natürlich auch noch ein bisschen was aus.
Danke.
Der Gesichtsausdruck.
Genau, und Autisten können ja die Gesichter nicht erkennen, die Mimik dazu. Also, wenn sie jemandem die Hand geben und der andere wirkt angewidert, das kriegen die ja gar nicht mit. Also mittlerweile habe ich mir angewöhnt, eben in die Gesichter zu gucken und ich kriege mit, wenn sich was verändert, sodass ich dann oft nachfrage, ist alles in Ordnung? Sodass ohne eben, ekelst du dich vor mir?
Ja, das ist...
Sollte man vielleicht auch nicht fragen. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, was Autisten dann auch nicht kennen. So, damit bin ich wieder bei, sie brauchen von außen die Erklärung, was in dem anderen vor sich geht. Also die Emotionen sind da, wenn praktisch die Eltern dem Kind dann erklären, wenn du es so und so sagst, fürchtet sich der andere vor dir oder kann der aus den Gründen Ekel hervorrufen. Die Emotionen begreifen sie. Die sind ja da. Sie können sich dann, wenn man es ihnen rational erklärt, auch, also zumindest ich kann das, mich dann auch hineinfühlen. Ich weiß das auch von anderen Autisten. Aber sie würden selber nicht drauf kommen, weil sie die Mimik ja nicht deuten können, gar nicht drauf achten.
Okay, aber Stichwort andere Autisten, hast du Kontakt zu anderen Autisten seit deiner Diagnose und tauscht ihr euch aus?
Zu wenigen. Also ich hatte zu zwei privat nur. Und ich habe beim Arbeitgeber gearbeitet, der nur Autisten einstellt. Und da war auch eine spannende Erfahrung, dass es mir sehr schwer fällt, mit anderen Autisten zu arbeiten.
Warum?
Weil es mir sehr schwer fällt, diese monotone Art, dieses Unempathische.
Okay.
Nee, aber auch nicht die ganze, also zeitweise. Stimmt nicht ganz. Es ist halt, gerade in einem Raum voller Autisten, ist es schon wirklich anders. Die sind total lieb und nett. Und einige einige fand ich dann aber auch anstrengend. Ein Beispiel, wo ich es wirklich anstrengend fand. Wir sollten, es gab einen Einstellungstest, wo wir mit mehreren Leuten am Tisch saßen. Und dann saß da einer, der sagt, nee, wir sollten ja einfach still vor uns hinarbeiten. Mhm. Und er dann, ich nehme jetzt ein Blatt Papier. Ich nehme jetzt einen Stift in die Hand. Ich schreibe jetzt die Aufgaben auf.
Warum hat er
das? Er sagte, was er dachte.
Aha, hat er das gelernt oder?
Keine Ahnung, ich war genervt. es gab nur, ich weiß nicht.
Er hätte wenigstens die Antworten von den Aufgaben auch laut denken können.
Genau. es gab noch eine andere Sache. Genau, und ich habe danach dann mit ihm gesprochen, also wir auch andere Sachen mit ihm gesprochen. Und da habe ich halt gemerkt, es ist ihm eben nicht egal, dass er andere stört. Er kriegt es nur nicht mit.
Hättest du, wenn du das vorher gewusst hättest, sagen können, hey, bitte sei mal still?
Ich habe mit ihm darüber geredet.
Okay. Aber
hinterher, genau. Mhm. Und auch wegen einer anderen Sache weiß ich noch. Ich weiß, dass wir dann in der Pause eine Pause hatten und er dann auf mich zukam. Mhm. und ich so gerade nicht gestört werden wollte. Ich brauche einfach mal 5 Minuten Ruhe und ich habe ihm das erklärt, nichts Persönliches, brauche einfach nur mal 5 Minuten Ruhe. Dann, ach so, okay, dann ist er umgedreht oder sprich mich gerne in 5 Minuten an, aber jetzt will ich hier einfach nur am Fenster stehen und still sein oder Stille genießen.
Tut, das finde ich Gold wert, sowas, weil tatsächlich, vor allem in Beziehungen oder so, kann man das manchmal gut gebrauchen, zu sagen, ich bin gerade wirklich schlecht gelaunt, wenn man so frisch von der Arbeit kommt, vielleicht total geladen, lass mich mal bitte eine Viertelstunde in Ruhe, ich muss mich abreagieren, sonst reagiere ich mich an dir ab und ich möchte, und du hast das nicht verdient. Wenn man das zum Partner sagen würde, wäre das so viel besser, als einfach loszupumpen. Also es ist Gold wert, dass du das so formulieren kannst.
Danke, und das sagt zum Beispiel die eine Freundin von mir, die ist Autistin, auch hochbegabt, mit einem IQ von über 130, die stöhnt ständig über uns normal. Mit einem niedrigen IQ. Ja, wirklich. Dazu spannend. Ich habe letztes Jahr, was sich verändert hat, ich habe einen IQ-Test gemacht. Damit kommen wir völlig vom Thema weg. Eine wirklich spannende Sache fand ich, da wurde uns erzählt, mit einem IQ von unter 70 darf man für Mord nicht mehr belangt werden. Aha. 100 ist der total normale Durchschnitt in auf der Welt oder in Deutschland. Aber wenn minus 30 wirklich so extrem ist, dass man sogar einen Mord begehen, also 100 minus 30, wenn das schon so heftiger Unterschied ist, diese kleinen 30 Punkte oder scheinbar 30% weniger, das so heftige Auswirkungen haben muss, was bedeutet plus 30? Was bedeutet ein IQ von 130? Also mich fasziniert diese Frage. Ich habe überhaupt keine Antwort darauf. Es ist einfach etwas, was mich wirklich, was heißt beschäftigt? Ich finde die Frage total spannend.
Also ich hoffe, dass wir vielleicht bei unseren Zuhörern jemanden dabei haben, der sich mit IQ-Tests oder IQ auskennt. Vielleicht jemand mit einem sehr hohen IQ, der uns vielleicht auch mal schildern möchte, der oder die uns schildern möchte, wie das ist, schlauer zu sein als alle anderen oder wobei man das merkt. Und
Hochbegabte, genau. Also das Thema ist der Hochbegabung. Da hatte ich auch einen schönen YouTube-Film gesehen.
Du wolltest gerade von der Freundin
erzählen. Genau, ich springe durch die 130er. Genau, und die hatte, bring mich gern davon ab. Und die hatte das auch gesagt, dass sie total an mir zu schätzen weiß, dass ich manchmal einfach sagen kann, ich kann jetzt nicht mehr oder ich würde jetzt doch gerne aufhören zu telefonieren. Ich habe jetzt gerade das und das. Oder dass ich überhaupt ihr irgendwas rückmelden kann, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie das bei den Menschen zwar mitbekommt, dass sie gerade so und so sind oder in der Emotion drin stecken, aber es dann an dem Gegenüber auslassen. Jetzt lass mich mal in Ruhe!
ja, genau wie eben in dem Beispiel.
Oder jetzt nerv mal, oder noch schlimmer, jetzt nerv mal nicht. Lass mich in Ruhe ist ja noch fast nett, aber du nervst, also die Schuld dem anderen. Also deine Frage ist doof, jetzt lass mich in Ruhe. Obwohl es gar nicht um die Frage geht, sondern nur der andere will einfach nur gerade die nächsten 10 Minuten in Ruhe gelassen werden, kommt gerne später wieder, aber nicht jetzt. Und der andere denkt, oh, ich darf nie wieder eine Frage stellen.
Aber Alex, ich glaube, das ist wirklich ein Talent von dir, weil ich denke, dieses Problem ist halt unabhängig vom Autismus da, dass es sehr viele unreflektierte Menschen gibt, die eben nicht wahrnehmen, okay, ich bin schlecht drauf und ich muss mich jetzt zurückziehen, ansonsten lasse ich das an den Menschen ab, die mir nahestehen, sondern die einfach drauf lospoltern und überhaupt nicht wahrnehmen, welche Emotionen sie haben oder was sie gerade empfinden. Und das kann jedem Normalbürger passieren und es gibt leider sehr viele davon. Und dass du dadurch, dass du dich so viel mit dem Thema befasst hast, mit Gefühlen und Gesichterlesen und Mimiken und Stimmungen und das nachfragst, kannst du da einfach dem anderen dafür eine Bühne geben, darüber auch nachzudenken.
Ja, ich dachte eben, die anderen haben ja auch keinen, wie nennt sich das, Handlungsdruck. Sie haben ja keine Schmerzen, um irgendwas ändern zu müssen. Ich hatte jede Menge Leidensdruck, genau. Sie haben keinen Leidensdruck. Ich hatte jede Menge Leidensdruck. So dass ich ja was ändern musste in irgendeine Richtung. Aber danke für das Feedback.
Ja, Leidensdruck, magst du das nochmal erläutern? Warst du ausgegrenzt dadurch, dass du Gesichter nicht lesen konntest?
Ich habe mich regelmäßig gefragt, was stimmt mit den anderen nicht? Meine Sachargumente sind doch logisch, meine Argumentation ist logisch. Warum macht der andere das trotzdem nicht? Warum findet der andere mich doof? Warum reagiert der andere wütend, wenn ich ihm noch irgendeine gute Idee gerade vorschlage und gar nicht mitbekomme, dass meine Art und Weise gerade gar nicht geht oder der Zeitpunkt falsch ist oder ich gar nicht mitgekriege, der andere ist gerade wegen was anderem wütend. Ich hätte es an seiner Mimik erkennen können und der andere ist einfach wütend auf mich, weil er gerade wütend sowieso ist. Und so hat ja mein Leidensdruck, also ich habe darunter gelitten, dass ich nicht wusste, was mit den anderen los ist. Oder wie Freunde von mir oder Arbeitsbekannte von mir sagten, das Problem sind oft gar nicht meine Probleme, sondern die anderen. Dadurch, dass ich immer so ehrlich, gerade in der Arbeitswelt, dass ich so ehrlich mit den Sachen umging und trotzdem viele Probleme hatte, dadurch hatten, glaube ich, zwei Arbeitskollegen wirklich mal gesagt, eigentlich lebst du so in der idealen Welt, in der wir alle leben wollen würden, so ohne Lügen, alles ganz ehrlich, alle irgendwie respektvoll dem anderen sagen. Aber ja, so ist die Welt nicht. Manchmal reagieren Leute eben irgendwie trotzdem gereizt wegen irgendwas. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ach,
du beantwortest gerade, das ist jetzt aber abgefahren, du beantwortest gerade die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, cool, ohne sie zu kennen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob es auch Vorteile mit deinem Autismus gibt, beziehungsweise ob dein Autismus auch eine Art Superkraft ist für dich. Und zwar nicht, dass du diese Frage vorgeahnt hast und schon beantwortet hast, sondern...
ich frage mich gerade, habe ich das? Ja.
Ja, du hast dich schon ein bisschen beantwortet, dadurch, dass du mit deiner Art, du hast doch gerade erzählt, dass du mit deiner Art quasi in einer Idealwelt lebst. Das könnte ja schon eine Art Superkraft sein.
Wäre ich nicht von allein drauf gekommen.
Spannend. Ja, aber hast du sonst noch Ideen, wo der Autismus für dich ein großer Vorteil ist?
Ein bisschen um die Ecke gedacht, eine Freundin von mir, die meinte mal, seitdem sie mich kennt, geht sie mit einigen Problemen in ihrem Leben anders um. Also früher hat sie zum Beispiel viel mehr gelästert. Jetzt, also früher hatte sie sich wegen irgendwas geärgert über ihren Chef, also ist sie zu ihren Kollegen gegangen, sie haben gemeinsam gelästert und dann ging es ihnen allen wieder besser. Also mit ihren Emotionen umgegangen. Dann kam ich und sagte, aber das, da, genau, also als Autist gehe ich halt lösungsorientiert daran und habe dann gesagt, ja, aber das ist doch die Ursache, warum behebst du nicht die Ursache, anstatt einfach nur wütend zu sein?
Oder was war die Ursache? Also du meinst hier mit dem Chef reden und ihm sagen, dass man unzufrieden mit ihm ist?
Ja, zum Beispiel, genau, und...
Konfrontation, jetzt, das ist der Punkt.
Und sie auch beide mit der Angst umgehen, genau, ja, mit der Angst umgehen, was das dann für Konsequenzen hat. Und mittlerweile, ich glaube, das hatte sie davor auch schon, dass sie halt von den ihren Kolleginnen halt die ist, die halt regelmäßig zum Chef geht, weil sie die Einzige ist, die sich traut. Der Chef dann aber auch sagt, sie sind immer die Einzige, die kommt. Die anderen beschweren sich nicht, also sind die ja zufrieden, aber die anderen trauen sich nur nicht. Jetzt hatte ich eben noch einen schönen. Das Beispiel ist weg. Ich hätte noch ein konkretes Ding gehabt. Sie hatte das mit einer Kollegin, wo alle unzufrieden waren. Und dann hatte ich ihr irgendwann die Frage gestellt, sie konnte zu einer Zeit die Arbeitsleistung nicht bringen. Alle waren unzufrieden, die Arbeit ging auf alle über, weil diese Kollegin zu der Zeit... Es war unsicher, ob das so weitergehen wird oder ob sich das nochmal bessert. Alle mochten diese Kollegin und irgendwann, aber ich habe ihr dann der Freundin die Frage gestellt, ja, dann entscheide doch jetzt mal, ob du diese Kollegin wirklich weitertragen willst mit ihren Macken oder ob ihr einfach geschlossen sagen wollt, nee, geht nicht, wir brauchen jemanden Neuen. Und dann war sie ganz überrascht, weil vorher hat sie sich einfach nur seit Wochen, Monaten einfach nur über diese Kollegin unregelmäßig, oder immer mal wieder drüber geärgert. Und dann hat sie die spannende Entscheidung getroffen, das hatte mich überrascht, sie hat sich für die Kollegin entschieden. Und ab dem Moment ging es ihr gut. Sie hat sich nie wieder darüber geärgert, dass da keine Leistung da war. Oder die Leistung nicht so da war wie bei den anderen, weil sie diese Kollegin so sehr mochte.
Das ist interessant.
Der ganze Ärger war plötzlich weg.
Das ist wahrscheinlich auch vergleichbar wie Menschen, die sich ständig über ihren Job aufregen und über ihren Job lästern und todunglücklich damit sind. Und wenn man denen sagt, veränder doch was im Job oder such dir einen anderen, wird das abgeblockt. Also wie hoch ist der Leidensdruck wirklich? Aber das Interessante und deine Superkraft ist offensichtlich, dass du einen anderen Blickwinkel aufs Leben hast und dadurch den Leuten komplett andere Fragen stellst, die sie in eine neue Richtung des Denkens bringt.
bei ihr auf jeden Fall regelmäßig anscheinend. Oder auch bei anderen, ja, das stimmt.
Das kann,
also auch vielleicht. In der Arbeitswelt kenne ich das, ja, doch, doch. Wenn es denn als Superkraft gesehen wird, bei meinem ersten Arbeitgeber waren alle meine Stärken meine größten Schwächen für die.
Aha.
Die wollten niemanden, der nachfragt. Sie wollten niemanden, der wühlt und das die Lösung findet. Sie wollten jemanden, der einfach nur viele Aufgaben abschließt und die Chefs in Ruhe lässt.
Angepasst ist. Aber du sagst auch, deine großen Stärken sind genau diese Dinge. Eben Nachfragen, Lösungsorientiertheit, Blickwinkel verändernd bei anderen.
Hinterfragen, verstehen wollen, die Anleitung lesen. Ich war einer der wenigen Kollegen, die Anleitung gelesen hat und darüber dann Fragen gestellt hat. Es gab in der Firma aber auch, ja gut, sowieso den scherzhaften Spruch, halb im Scherz und halb im Ernst. Oh, du hast die Anleitung gelesen, dann bist du ja jetzt Experte. Also, weil bekannt war, keiner wusste was über die Software, die wir verkauft haben.
Ich lese auch nie Anleitungen. Ich lege immer einfach drauf los und am Ende bleiben ein paar Schrauben übrig und ich denke, also wenn ich das was zusammenbaue und ich denke, hups, die hätten ganz am Anfang da reingemusst, da komme ich jetzt nicht mehr ran und jetzt passt das Teil nicht mehr und wie kriege ich das daran improvisiert? Manchmal lohnt es sich schon, die zu lesen. Manchmal sind die Anleitungen aber auch nicht besonders gut.
Und damit sind wir beim heterogenen Team, also einfach ein gemischtes Team wäre dann halt ideal. Es ist total, und das habe ich erst viele Jahre später gelernt, ich habe diese Firma, nachdem ich sie verlassen hatte, wirklich gehasst. Ich fand das ganz schrecklich, dieses Denken von diesen Leuten. Und erst über die viele, viele Jahre später ist mir klar geworden, eigentlich hat das viele Vorteile. Das Problem war halt, dass es eben kein gemischtes Team war und dass ich mit meinen Stärken, dass sie meine Stärken als Schwächen wahrgenommen haben und dass eben niemand so sein durfte, wie er wollte, sondern es einfach eine Vorgabe gab, wie man zu sein hat. Alle sollten möglichst gleich sein. Das war ein sehr homogenes Team. Mhm. Ich habe die gestört. Ich war der Geisterfahrer. Mhm. Das habe ich damals so nicht gesehen. Ich habe nur nicht verstanden damals, warum die anderen es nicht machen, weil doch logisch ist, dass man es so und so machen sollte, damit es alles besser wird.
Wenn du so eine Situation erlebst, alle anderen sind anders als du oder erlebt hast früher, hast du dich dann als Außenseiter empfunden?
Ja,
so ein bisschen, mit mir stimmt was nicht?
Klar. Und da ist dann natürlich das Problem, dass ich als Autist das erstmal versuche zu rationalisieren, zu analysieren. Was sind denn das für Gründe? Anstatt erstmal mit den Emotionen umzugehen. Damals gar nicht. Also dieses Unwohlsein habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen, sondern ich habe einfach sachlich darauf reagiert.
Und jetzt habe ich zwei Fragen dazu.
Ja.
Wie hast du gelernt, dass es die Emotionen, wie bist du darauf gekommen, dass du mit den Emotionen umgehen musst? Und wie hast du gelernt, das zu machen?
Ich bin schwer depressiv geworden, bin in die Klinik gekommen und die Ergotherapeutin riet mir nach einer Gruppensitzung, wo wir ein Rollenspiel gespielt hatten und ich den Freund von einer der Patientinnen spielen sollte. Mhm. Jemand anderes sollte sie spielen. Sie hatte die Situation vorgegeben, dann haben wir es gespielt. Ich habe dann Transaktionsanalyse, Verfolger gespielt, immer nur draufgehauen, immer nur aber, immer, nie machst du. Die Patientin saß da, das Spiel war dann vorbei nach 5 Minuten, ich habe mich umgedreht und die saß da in Tränen. Ja, genau so ist mein Freund. Und die Ergotherapeutin, dann haben wir das nochmal neu gespielt, wie man es besser machen könnte. Und dann gab mir die Ergotherapeutin danach den Tipp. Und jetzt geht's endlich los mit Emotionen. Geht dann in die Richtung, sollte das Buch Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg lesen.
Mhm.
Das Konzept von ihm sind, glaube ich, 4 Teile. Man soll im Prinzip den anderen spiegeln. Aber das Wichtige war, man sollte auch eine eigene Emotion nennen. Was macht das, was du gerade machst, mit mir als Emotion? Oh, das ängstigt mich gerade. Ach, das macht mich jetzt ein bisschen betroffen oder traurig.
Mhm.
Weil sie als erste in meinem ganzen Leben offensichtlich gemerkt oder zumindest es angesprochen hat, dass mir genau der Teil fehlte.
Aha.
Ich konnte den anderen gar nicht abholen emotional. Sondern ich habe ja einfach nur sachlich, logisch, dann musst du.
Hm.
Das ist doch logisch, dann machst du einfach. Und das ist etwas, was auch, glaube ich, typisch autistisch ist, einfach zu sagen, du musst doch nur das und das machen, ist doch logisch. Womit der andere sich ganz schnell bedrängt fühlt. und angegriffen. Ich glaube, das ist das, was mir ja, über 30 Jahre lang im Weg stand, in der Schule, im Studium, bei der Arbeit, dass sich andere von mir angegriffen fühlten, obwohl ich doch nur helfen wollte.
Ja, das kann ich total verstehen.
Genau, und mir fiel es halt unfassbar schwer, diese die eigene Emotion zu benennen. Also auch bei den Übungsbeispielen im Buch. Wobei in der Klinik, nee, das war das andere. Also es war das eine mit der gewaltfreien Kommunikation. Das andere war in der Klinik, dass wir so einen Gefühlskreis bekamen, wo wir dann auch üben sollten, zu unterscheiden. Mhm. Bei verschiedenen Sätzen. Ist das ein Gedanke oder ist das eine Emotion? Zum Beispiel heute im Radio wurde der Radiohörer gefragt, ja, und wie fühlt sich das an? Mega!
Also als
ist mega eine, ja, genau, man hat die Emotion als Hörer mitbekommen. Er freut sich. Aber mega ist keine Emotion.
Das stimmt nämlich. Also das Thema, ich habe auch vor Jahren mal so einen Achtsamkeitskurs gemacht und da ging es auch darum, zu unterscheiden zwischen Gefühlen und Emotionen und sie zu benennen. Und das konnte aus diesem Kurs niemand. Und das waren keine Leute mit Autismus oder anderen Störungen. Genau. Das waren ganz normale Menschen. Und wir können das alle nicht. Wir können sie nur fühlen, wir können sie aber nicht verbalisieren oder überhaupt von der Gefühlsebene ins Bewusstsein holen. Denn wenn wir das können, dann können wir auch sagen, lass mich mal bitte kurz in Ruhe, ich bin gerade ein bisschen platt. Und dann sagen wir nicht mega, sondern wir sagen, ich bin überwältigt.
Ich nicke die ganze Zeit mit dem Kopf.
Ja, ist gut, dass du das dazu sagst. Das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, bei all den Sprüngen, die wir jetzt heute in diesem Gespräch hin und her machen, sind das auf jeden Fall aus meiner Sicht auch mit Kernthemen, die man mitnehmen kann.
Ja, und also, damit auch für die Eltern von Autisten oder auch von Depressiven, ja, lernen mit Emotionen umzugehen, die fühlen zu können, die benennen zu können. Und wenn ich mein Gefühl habe, Gefühle sind richtungsweiser, wenn ich weiß, ich bin wütend, Wut will Veränderung. Meine Erwartung wurde nicht erfüllt. Das ist Wut.
Das ist ja interessant. Erzähl mehr. Ich bin gerade. Nein, das finde ich total, total spannend. Also,
dann brauche ich ein Beispiel wieder.
Oh, ein Beispiel. Nein, überhaupt Wut. Jetzt auch das Beispiel, die Emotion Wut möchte Veränderung. Wenn ich Wut wahrnehme und merke, sie kommt von einer Enttäuschung, muss ich das irgendwo hin kanalisieren, um diese Wut abzulassen?
Das Tolle an der Wut ist, sie bringt einen ins Handeln. Deswegen sind impulsive Menschen schnell wütend. Impulsive Menschen mögen ins Handeln zu kommen. Ich als sachlicher Mensch mag erstmal mich in die Ecke setzen, in Ruhe gelassen werden und drüber nachdenken. Ich will nicht gleich handeln, ich will es ja richtig machen. Ich will ja nicht, dass es nochmal schief geht. Bin dann erstmal 2 Wochen in meinem stillen Kämmerlein, um drüber nachzudenken, während der impulsive Mensch sehr viel Energie spart und einfach mal macht. Auf den Tisch schaut und sagt, boah, ich bin wütend, ihr seid alle doof, wir machen das jetzt so und so. Und dann kriegt er seinen Willen noch am selben Tag. Ich sitze da 2 Wochen im stillen Kämmerlein und sage dann, ich habe jetzt die Lösung, keiner hört mir zu. Ja.
Ich bin ein impulsiver Mensch und kann dir sagen, ist es auch nicht immer sehr gut, impulsiv zu sein, klar, weil es erst handeln und dann denken nicht unbedingt so die lebensbereichernde Reihenfolge ist.
Ich kenne das vom Inlineskaten. Ich habe Leute kennengelernt, es gab so das mit Inlineskates über eine Mauer springen und einige gucken, sind erst vorher zu der Mauer gefahren, um zu gucken, was dahinter ist. Andere sind erst mal drüber gesprungen, um zu gucken, während des Fluges zu sehen, was dahinter ist.
Also wenn das ein schönes Bildnis und ja, ich bin auf jeden Fall erst mal drauf los, erst mal machen und dann gucken, oh, das funktioniert so nicht. Also das auf jeden Fall.
Genau, und ich bin halt immer mit den Skates hingefahren, um erst mal zu gucken und wie hoch und schaffe ich das und ja.
Aber es hat auf jeden Fall alles Vor- und Nachteile. Wichtig ist,
ja,
glaube
genau,
ich, nur...
Und das war ja das, was in der ersten Firma fehlte. Kannst. Genau, dass man die Vorteile des anderen zu schätzen lernt. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn ich weiß, das hatte ich zum Beispiel mit Co-Trainern beim Volleyball, wenn die impulsiv waren, und ich gerade kein Rad hatte, also wenn gerade ein Spiel läuft, bin schlecht in schnellen, spontanen Entscheidungen. Wenn gerade irgendwas schief läuft, dann will ich mich ja erstmal 2 Wochen im stillen Kämmerlein einschließen. Und das geht während eines Wettkampfs nicht. Mhm. Und dann ist natürlich geil, wenn da jemand neben mir steht, der sagt, so, jetzt machen wir so und so. Mhm. Und dann ist es auch fast egal, ob es richtig oder falsch ist. Hauptsache, das Team schöpft wieder neuen Mut. Die sind alle gerade traurig. Oh, es läuft nicht, verzweifelt. Mhm. Er schafft es, sich schnell aus der Verzweiflung rauszuholen, weil ich habe einen Plan. Wir machen das jetzt alle so und so. Und dann glauben alle, oh toll, der hat Ahnung. Mhm. Haben wieder Zuversicht und dann läuft es. Unabhängig davon, ob es eine gute Idee ist. Aber es passiert was. Und bei der Bundeswehr geht es sogar so weit in der Offiziers- oder in der Unteroffiziersausbildung, dass sie den Spruch haben, auch wenn, ja, ich weiß nicht mehr genau den Spruch, auch wenn man eine beschissene Entscheidung getroffen hat, zieh sie weiter durch, scheiße mit Schwung.
Ja, keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Genau. Das ist meine Erfahrung im Leben.
Das ist das bei der Bundeswehr.
Wenn du keine Entscheidung triffst, hast du quasi schon verloren. Genau. Weil du, wenn du ausharrst,
geht es nicht weiter. Aber es wird auch nicht schlechter. Also so glaubt man das ja.
Ja, glaubt man, aber ist in Wirklichkeit doch nicht so.
Genau, und da kam dann der Leidensdruck, weil ich dann nach 2 Wochen festgestellt habe, der Chef ist noch sauerer, weil ich ja 2 Wochen krank war.
Das ist natürlich, obwohl, wie gesagt, Impulsivität ja auch wiederum Nachteile hat. Wenn man einfach erst handelt, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und es wäre schlauer gewesen, vorm Handeln erstmal alle Fakten zu prüfen und ein bisschen Ahnung zu haben,
anstatt aus
dem Bauch raus. Ja, anstatt aus dem Bauch raus. Vielleicht ist der Mittelweg eine gute Sache.
Genau, das 2 Wochen ist doof und das direkt über die Mauer springen ist auch doof. Genau, so eine Mitte oder eben beide Kollegen in der Firma haben.
Aber ich denke einfach, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und wir wissen, dass unsere Hörer zu den Menschen gehören, die das machen. Also alle Soulogy-Hörer setzen sich mit sich selbst und ihren Mitmenschen gut auseinander. Ob sie jetzt betroffen sind oder Familie und Angehörige von Betroffenen, auf jeden Fall kennt man sich irgendwann und weiß so, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen und ist damit, glaube ich, auch schon ein gutes Stückchen weiter.
Was mir als Autist eben wirklich geholfen hat, war eben dieses mit Emotionen lernen, eben Gesichter lesen, das eigene Gefühle benennen. Was mir als Autist auch hilft, dass wenn man mir auch sagt, was mein Gesicht gerade ausdrückt. Aha. Das hatte ich zum Beispiel auch in einer Reha, dass da eine Patientin war, die war, wie ist das, hypersensibel. Die konnte Mikroausdrücke in Mimiken unglaublich gut lesen. Krass. Das war ihre Krankheit. Superkraft und Krankheit zugleich. Wie? Sie konnte es nicht ausschalten.
Ah, das ist natürlich.
Sie hat sofort gesehen, wenn jemand log.
Wow. Wow, die könnte ja stinkreich werden mit so einem
Oder Gabe. Sehr krank.
Ja.
Weil das Spannende war, nur bei 2 Leuten in der ganzen Klinik konnte sie sich entspannen. Mhm. Bei mir und einer der Psychologen oder Psychiater. Mhm. Wobei bei dem Psychiater glaube ich auch, dass der Autist war. Mhm. Genau, weil sie meinte, dass insofern auch eine super Kraft, also bei ihr hat es geholfen. Ich war halt unglaublich, also was sie mir sagte, ich sei halt unglaublich authentisch, auch in meiner Mimik. Mhm. Sodass sie sich und bei allen anderen Menschen muss sich ständig zurückhalten, wenn der sagt, mir geht's gut. Nee, dir geht's nicht gut. Und die wollen es nicht hören. Mhm. Und wenn sie mir das gesagt hat, ja, oder wenn sie ihn fragte, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Nee, Alex, dir geht's nicht gut. Und dann war ich erstmal kurz still, kurz in mich reingehorcht. Ach, stimmt. Ich bin gerade total ganz woanders. Und das war halt dann doch manchmal, ne? Also so viel zu Authentizität und Ehrlichkeit. Also manchmal merke ich es dann auch doch selber nicht. Mhm. Offenbar. Und ich war aber total dankbar. So, oh, danke, ich habe das gerade echt nicht wahrgenommen. Ja, stimmt. Eigentlich nervt mich gerade das und das. Oder dann haben wir kurz drüber gesprochen, dann ging es mir wirklich wieder besser. Und sie war total dankbar, dass sie das mal aussprechen durfte.
Aber oftmals ist es ja auch so, dass wir auf diese Frage, wie geht es dir, mit gut antworten, weil wir davon ausgehen, so wie sie gestellt wird, die Frage, so beiläufig wie, guten Tag, ich schüttel dir die Hand, wie geht's, ja gut, dass man gar nicht über sein Wohlbefinden reden möchte, sondern es ist wie eine Begrüßung. Und wenn man ein bestimmtes Verhältnis zueinander hat und sagen kann, ach, ich bin gerade nicht so gut drauf und weiß, der andere fragt nach und er möchte das auch hören. Was ist denn los bei dir oder so? Dann darf man das sagen. Aber bei jemand Fremden oder Fremderen antwortest du, ja gut, auch wenn es nicht stimmt.
Reale Situation. Vor 20, 25 Jahren traf ich mal die Freundin von einem Freund von mir. Ich kannte die nur ganz flüchtig. Und sie dann auch, hallo Alex, wie geht's dir denn? Und ich so kurz in mich hineingehorcht. 2-3 Sekunden Gesprächspause. Ach, eigentlich ganz gut. Oder ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Oder kann auch sein, dass ich dann angefangen habe zu sagen, das und das läuft gerade schlecht. Oder nee, nicht meine Emotionen. Ich bin traurig, sondern sachlich. Die und die Dinge passieren gerade. Und ich habe aber selbst damals schon mitbekommen, dass sie stutzte. Hab dem Freund das erzählt und er so, ja klar, das sagt man ja auch. Man antwortet auf sowas ja auch nicht so darauf oder nicht ehrlich. Also sie interessierte das natürlich nicht. Wir kannten uns nicht. Sie wollte natürlich nicht im Detail wissen, wie es mir geht. Höchstens, ja, also ich hätte natürlich noch sagen können, oh, geht so. Oh, gerade ein bisschen angespannt.
Ja, später ist schlecht oder wieder neutral.
Ja, nee, gar nicht so schlimm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ja doch, man kann schon ein bisschen ehrlich sein, aber man sollte nicht sofort in die Tiefe springen. Also man kann natürlich so andeuten, oh, ja, gerade so ein bisschen in Gedanken angespannt. Oh. Und dann bleibt es dem anderen ja nachzuhaken, wenn es ihn interessiert. Och, erzähl doch mal, was ist denn los? Und dann hat man ja ein ehrliches Gesprächsangebot. Oder der andere kann sagen, ach, eigentlich will ich gerade nicht. Ja, dann kann man das Thema wechseln. Ja, ich habe hier gerade...
Ja, das stimmt.
Genau, wie kam ich darauf? Ach so, wo du sagtest mit, nochmal Themawechsel, mit, wie spannend, mit Wut. Deswegen nochmal der Tipp, Gefühle lesen, das Buch von Paul Ekman. Es geht nicht um Gefühle lesen, er beschreibt in dem Buch auch sehr ausführlich, wofür seine fünf Grundemotionen überhaupt gut sind.
Was sind die 5 Grundemotionen?
Muss ich nachschauen. Ich weiß 8 aus der Klinik, Gleichmut war, glaube ich, das Neutrale, was man vielleicht nicht, genau.
Also, so lala, alles okay.
Ja, einfach so emotionslos gerade, wobei das nicht als Grundemotion gilt in diesem Gefühlskreis, es steht einfach nur in der Mitte. Dann ganz klar Zorn und Wut als eine Grundemotion, Traurigkeit, Angst, Panik, Liebe, Freude, Ekel, ganz wichtig. Und das 8, weiß ich nicht mehr.
Es ist lustig, ich habe jetzt im Kopf diesen Animationsfilm, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Du lachst schon, du weißt, welchen ich meine. Ich überlege gerade, wie heißt der nochmal?
Ich fand den Sprung so witzig. Lustiger
Animationsfilm. Ja, aber in diesem Animationsfilm... Ja. Sind kleine Figürchen, jede Figur ist im Kopf von einem Teenager. Da ist so ein kleiner Roter, das ist die Wut. Ja. Dann gibt's Ekel, das ist so ein grünes Männchen. Und dann gibt's Joy, die Freude, die da irgendwie so die Anleiterin ist und die ganze Zeit fröhlich rumspringt. Und dann gibt's noch so einen kleinen, deprimierten Blauen.
Ach stimmt, und eine geht verloren, war das so?
Ja, genau. Die erleben so ein Abenteuer in diesem Teenager. Inside, glaube ich, heißt der auf Englisch. Aber ich fand diesen Film extrem, extrem spannend irgendwie. Auch so, wie sich diese Gefühle aufbauen und wie die lernen. Also der Plot ist, die lernen miteinander zu kooperieren und nicht gegeneinander gegenzusteuern und sich gegenseitig zu manipulieren, sondern dass sie als Team arbeiten können. Das ist so ein bisschen so das Ergebnis dieses Films. Ach, aber
spannend.
Ja. Wenn du das gerade aufzähltest, hatte ich die ganze Zeit diese kleinen Figürchen vor meinem inneren Auge.
Und dann ist ja ganz klar, dass das auch ein Tipp ist, an Eltern von Autisten sowas zu gucken, weil dann kann man ja auch als Kind genau diese Zeichentrickfiguren benennen. Bei mir ist Joy gerade ganz doll. Dann hat man das ja auch bildlich vor Augen. Genau, bei Temple Grandin, die formuliert es auch so, dass sie eben alles bildlich vor Augen hat. So alles Geschriebene und so ist gar nicht ihr Ding, auch nicht Mathematik, aber sie kann sich bildlich alles vorstellen. Und da wird dann so ein Zeichentrickfilm natürlich helfen.
Das hört sich richtig gut an. Klar,
auch wer von den, könnte man ja als Eltern oder als Mutter dann auch fragen, so, welche von den 5 Figuren ist denn gerade so am präsentesten? Ja, Joy!
Ja, genau, oder der, ich weiß nicht mehr, wie der Blaue heißt, der Deprimierte.
Ja.
Ekel. Und dann gab es noch, Angst gab es auch, genau, ah. Angst gab es auch, das ist so ein länglicher, es sind 5, genau. Dann sind das ja tatsächlich die Grundgefühle. Ja, spannend. Aber ich sehe, du hast hier auf unserem Tisch das Buch Gefühle lesen von dem Paul Ekman mitgebracht.
Genau. Ich hatte mir nämlich nach dem letzten Mal noch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam, kurz überlegen. Ach doch, zwei Freunde von mir zum Thema Autismus, bei denen hatte ich den Verdacht, dass sie Autisten sind. Mhm. Und in dem Buch am Ende sind 15 Fotos, wo eine Frau Emotionen nachstellt. Also sie ist Schauspielerin, also in Wirklichkeit ist sie die Tochter des Autors. Sie ist selber mittlerweile Psychologin, macht die Arbeit ihres Vaters weiter. Man kann dann einen Test machen. Man soll das Bild zweimal angucken, einmal nur eine Sekunde lang. Und
Bilder von Gesichtern.
Gesichtern, von Emotionen. Mhm. Und man soll idealerweise, wenn man das Buch anfängt, einmal diesen Test selber machen, gucken, diese 15 Emotionen angucken, aufschreiben. Eben am Anfang hat man nur eine Sekunde Zeit, eben Mikroausdruck. In der Realität wäre ein ganz kurzer Gesichtsausdruck und dann ist er wieder weg. Wenn ich dir irgendwas Spontanes erzähle, dann lachst du vielleicht oder bist angeekelt oder weiß ich nicht. Und in dem Moment wird ein Foto geschossen. Mhm. Und dann wird das jemand anderen gezeigt, eine Sekunde, und soll dann sagen, welche Emotionen siehst du. Danach hat man noch mal Zeit, sich das länger anzugucken, um zu gucken, ob man zu einer anderen Entscheidung kommt. Das Spannende war, dass die beiden Freunde bei einem Bild völlig daneben griffen. Und da hatte ich mir dann überlegt, auch zu einer Frage, glaube ich, vom letzten Mal, was macht das so mit Autisten oder welche Schwierigkeiten hat man so als Autist? Ja, und wenn man, ja, okay, ich zeig dir mal
ein Bild. Aber ich wollte noch erst fragen, du hast gesagt, es sind 15 verschiedene Mimiken und Gesichtsausdrücke darin. Als du das erste Mal gemacht hast, bei wie vielen Bildern lagst du ungefähr daneben oder konntest es gar nicht greifen?
Bei vielen war ich wirklich nicht gut. Oder ich, selbst als ich viel Zeit hatte, ich konnte das, die Emotion gar nicht benennen. Ich sah, dass die Mimik sehr, also dass das Gesicht deutlich anders war als ein neutrales Gesicht von ihr. Und das habe ich heute auch noch. Deswegen frage ich ja dann oft, oh, deine Mimik hat sich gerade verändert, ist alles okay? Mhm. Ich kann dann gar nicht zuordnen, ist das gerade Angst, Ekel, irgendwas? Aber ich sehe mittlerweile, es hat sich was verändert. Mhm. Und das alleine hilft mir schon. Und damals war ich wirklich schlecht. Und das Spannende war, nachdem ich mit dem Buch durch war, konnte ich alle 15 ziemlich locker erkennen.
Warum?
Weil, und jetzt, das ist das Schöne an dem Buch, es ist leicht geschrieben und er erzählt einem wirklich das Werkzeug, wo man wirklich bei jeder Mimik drauf achten muss. An die Augenbrauen, Augenbrauen, Augen, Nase, Mundwinkel. Also er beschreibt das, ja, technisch könnte abschreckend wirken. Also detailliert kann man das lernen.
Rational.
Rational. Also mit einer wirklich guten Anleitung, aber alles wirklich leicht beschrieben. Also so auf dem Niveau von Friedemann Schulz von Thun, falls man da schon Bücher von kennt. Das ist ja auch sehr leicht und locker geschrieben. Also ist kein Fachbuch, wo man irgendwie mit Fremdwörtern beworfen wird. Der Autor beschreibt auch viele Situationen aus seinem Leben. Ich überlege gerade, ob ich die einen erzählen soll oder ob wir damit endgültig wieder
fragen. Wir spoilern das Buch zu sehr, aber wenn das jetzt eine Buchempfehlung für Menschen, für Angehörigen von Autisten oder für Menschen, die den Verdacht haben, dass sie Autisten sind, dann wollen wir natürlich nicht verraten zu sehr, was in diesem Buch passiert und den Plot erzählen.
Ja, es sind halt viele Geschichten. Es ist nicht eine Geschichte, die durchgängig ist. Es ist ein Fachbuch, aber eben leicht zu lesen. Genau, und ich hatte mir überlegt, mit Fine, genau, ihr vor allem dieses eine Bild zu zeigen, wo ich wirklich bei den zwei Freunden gestutzt habe und auch dann mal zu gucken, ob Fine das hinbekommt und ihr dann auch zu sagen, welche Vermutung ich habe, welche Schwierigkeiten diese Freunde von mir dann haben, wenn sie diese Emotionen nicht erkennen oder falsch interpretieren.
Ich bin sehr gespannt.
Okay, dann, du hast eine Sekunde Zeit. Ich halte das mal eine Sekunde hin.
Ja. Okay. Also das Mädchen hat die Augenbrauen etwas runter. Ich muss euch jetzt ein bisschen das Bild beschreiben. So ein bisschen, also sie...
Schreib doch erstmal, was du...
Okay,
die Emotionen, ich beschreibe und dann darfst du das Bild gleich länger sehen. Und dann erklärst du es mit dem länger sehen.
Entweder Skepsis oder eine eher so dieses, das kann derjenige doch jetzt nicht ernst meint, aber ein bisschen belustigt. Also nicht so bierernst, sondern so ein bisschen amüsiert, aber auch irritiert. Also die Mundwinkel sind so ein bisschen hochgezogen, was eher für, was ich dann als nicht so ernstnehmend wahrnehme. Aber die Augen gucken sehr skeptisch und sehr irritiert und verwundert und ja, so nehme ich das wahr.
Und ich bin total baff, dass du, sie hat wirklich, ich habe das Buch, dieses Bild nur wirklich eine Sekunde hingehalten und dass sie so detailliert das beschreibt. Ich könnte das nicht. Ich könnte grob beschreiben, die Emotionen vielleicht, aber nicht die Augenbrauen, Augen, Nase.
Nase habe ich nicht drauf geguckt.
Ja, aber es war sehr detailliert. Und was, gut, jetzt kann Fine länger drauf gucken und euch das mal beschreiben, was sie da im Detail sieht.
Also Sie schmunzelt ein bisschen, also ist schon ein leichtes Lächeln, aber da man diese Person nicht kennt und es nur ein Bild ist und sie sich nicht bewegt, kann man natürlich nicht sagen, ob sie immer so guckt, ne, vom Mund her. Der wirkt, also ein leichtes Lächeln, aber die Augenbrauen sind so leicht runtergezogen. Nicht so stark, wie man guckt, wenn man zornig ist und so, dass man schon Falten zwischen den Augenbrauen hat, sondern nur so ein bisschen runtergezogen. Und in den Augen ist irgendwie so ein schelmischer Glanz. So kann ich das beschreiben. Die hat so ein bisschen schelmisch guckt sie. Aber tatsächlich sagt sie aus, jetzt ernsthaft, das ist deine Antwort darauf? Oder, oh, nee, echt, was? Aber nicht so böse, sondern eher so belustigend schon auch, ja.
Hier noch als Tipp. Die Augenbrauen, hier sieht man die Schatten von denen. Also die Augen gehen schon richtig runter. Nämlich, ein paar Seiten weiter ist dann die Auflösung und der Autor sagt dann, extrem kontrollierter oder sehr schwach ausgeprägter Zorn, auch Entschlossenheit. Er sagt auch selber, dass man da nicht ganz sicher sein kann, weil es da ja ein bisschen widersprüchlich ist. Genau, auf jeden Fall, man kann erkennen, glücklich ist diese Person gerade nicht. Also es geht schon in Richtung Zorn. Also auch bei diesem Gefühlskreis, es gibt so halt so Zwischengefühle, die so in die Richtung gehen oder so schwache Abstufungen von Traurigkeit, ein bisschen betroffen, ist halt nicht tief traurig. Genau, und bei dieser Person, und das Spannende, bei den zwei Freunden von mir, sagten beide, es sei ein fröhliches Lächeln.
Okay, nein, das war kein fröhliches Lächeln. Das war ein eher eingefrorenes Lächeln auf dem Mund.
Genau, und stell dir jetzt vor, ich habe dir irgendwas gesagt, du reagierst so und ich denke, du bist gerade fröhlich und mir wohlwollend zugewandt.
Oh nein.
Und das war der Grund, warum ich dieses Buch mitgebracht habe, damit du dich oder man sich da reinfühlen kann in den Autisten. Was bedeutet das jetzt eigentlich in einer Gesprächssituation? Du bist jetzt gerade mindestens skeptisch, eventuell schon genervt oder doch ein bisschen zornig über was auch immer ich gerade gesagt habe. Und ich denke, alles ist toll.
Die Mundwinkel gucken doch hoch.
Genau, weil man nur die Mundwinkel sieht. Und Autisten neigen dazu, eben nur minder anzugucken, statt in die Augen und ins Gesicht, damit sie die Sprache besser verstehen. Autisten wollen ja, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon erzählt, vor allem das Verbale besser verstehen. Deswegen gucken sie dann auf den Mund und während er sich bewegt, aber ich kriege dann die ganze Mimik nicht mit. Genau, und bei den beiden Freunden ist das halt heftig, dass sie regelmäßig in Situationen geraten, wo sie mir dann irgendwas erzählen und ich aus ihrer Erzählung merke, boah, der andere muss stinksauer sein. Und sie wissen es nicht. Die kriegen das erst mit und weil ich mich dann in den anderen hineinversetzen kann oder dass sie dann wirklich glauben, ja, der war, die fanden das toll und sie das dann auch sachlich nachfragen kann, woran siehst du das denn? Ja, niemand hat sich beschwert.
Ah, okay, das ist ja auch immer toll. Wie im Job der Chef, wenn keiner sich beschwert, sind alle happy. Aber mal eine Frage, hast du die beiden denn dann auch zu einem Test geschickt, dass die mal abchecken lassen, ob sie Autisten sind?
Na, ich habe es den beiden angeraten. Mhm. Der eine möchte es nicht, aber er sieht auch, glaube ich, keinen Leidensdruck, während ich regelmäßig, wenn ich mit ihm spreche, wirklich vor Schmerzen, die er gerade eigentlich erträgt.
Was meinst du?
Ich habe gemerkt, dass mir manche Gesprächsthemen mit ihm mittlerweile wirklich mehr Schmerzen verursachen als ihm selber, weil ich denke, oh mein Gott, wo steckst du gerade in einer extremen Situation drin? Und er merkt das gar nicht.
Okay.
Also er hat keinen Leidensdruck. Und ohne Leidensdruck will er natürlich auch nichts ändern.
Also hat er so eine Art Ignoranz, weil er ganz viel nicht wahrnimmt?
Das habe ich ihm neulich vorgeworfen.
Okay. Ist wahrscheinlich, und er hat auch nicht in seinem Umfeld bemerkt, dass er vielleicht Leute sich distanzieren oder so.
Er hat einen sehr kleinen Freundeskreis, sodass er das da vielleicht auch nicht so mitbekommt. Mhm. Aber ja, bei der Arbeit ist er halt auch erfolgreich. Also da läuft es alles und ja. Also ja, aber das ist ja auch was, was bei, in der Psychologie wohl auch oft ist. Solange kein Leidensdruck da ist, gilt ein Mensch im Prinzip als gesund. Oder warum sollte man was ändern? Oder warum sollte der Psychologe den anderen überzeugen, du bist krank, wenn gar kein Leidensdruck da ist?
Vor allem ist das, womit wir ja hier aber auch bei Soulogy aufräumen wollen, diese Begriffe krank und gesund. Weil nur weil man anders tickt und das Gehirn ein bisschen anders verdrahtet ist und man vielleicht ein paar Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen hat, heißt das ja nicht, dass man krank ist. Also krank bist du, wenn du eine Erkältung hast, aber krank bist du nicht, wenn du Autist bist, wenn du ADHS hast, wenn du ähnliche... ich kann es noch nicht mal Einschränkungen nennen, sondern wenn du einfach eine andere Sichtweise aufs Leben hast und wenn du anders funktioniert, dann hast du nur Probleme mit der Gesellschaft, die so gleichförmig ist, aber du bist nicht krank. Und dieser Begriff einfach...
Ein schöner Beispiel zu Autismus, den ich von der Arbeit her kannte. Mhm. Autismus ist nur ein anderes Betriebssystem. Das fand ich so. Als Informatiker fand ich das super. Gerade wenn ich mir dann vorstelle, Windows-Nutzer und Linux-Nutzer. Okay, wer das nicht kennt, den Unterschied.
Apple-Nutzer.
Oder Apple. Apple ist Unix. Genau, ja, zwei verschiedene Welten. Und am Ende hat es nur Vor- und Nachteile. Also für mich war das super bildendes, wo ich mir dann, ja, genau, es hat beides einfach Vor- und Nachteile.
Ja gut, aber die wir haben bei Computersystemen ist...
Oder ein Trecker und ein Ferrari.
Naja, die haben, sind auch zweckgemäß. Aber es ist einfach so, wenn die Gesellschaft sagt, wir alle sind Ferrari-Fahrer, dann ist der Trecker einfach abgeschrieben.
Und dann das werden
ist
wir kein Brot mehr haben.
Ja.
Oder sehr viel weniger. Genau, es hat beides Vor- und Nachteile. Also der Ferrari muss nicht der bessere, das bessere Auto sein.
Aber du hast ja vorhin auch schon von einem heterogenen Team gesprochen, dass es eben vorteilhaft ist, wenn du sehr viele verschiedene Menschen in einem Team hast oder in einer Familie hast oder in einer Gesellschaft hast, weil du dich gegenseitig bereichern kannst und eben auch, davon sprachen wir ja auch schon, Fragen stellen kannst, die dem anderen helfen kann bei der Denkweise. Denn oft denken wir auch, wenn wir Probleme haben, ich habe ja schon mein Problem aus jedem Blickwinkel betrachtet, aber es sind nur die Blickwinkel, die dein eigenes Betriebssystem zulässt. Wenn du mal mit jemandem, mit einem anderen, der unter einem anderen Betriebssystem läuft, sprichst, dann stellt derjenige dir plötzlich Fragen und du denkst, wow, es gibt ja doch noch weitere Blickwinkel, hätte ich nicht gedacht.
Deswegen lohnt es sich, zum Psychologen zu gehen, um genau, weil wenn man sich immer nur mit sich selbst beschäftigt, einfach immer dieselben Antworten bekommt. Und vor allem sich selber immer, weil man sich immer dieselben Fragen stellt, wie du es ja gesagt hast. Bei mir haben Psychologen vor allem auch geholfen, nicht weil sie mir Antworten gegeben haben, sondern weil sie die richtigen Fragen gestellt haben, wo ich dann wirklich auch da saß, so, ui, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und das war dann, also wie die Ergotherapeutin, die liest doch mal gewaltfreie Kommunikation, irgendwas ist da bei einer, mit deinen Emotionen.
Das aber da hat sie es ja auch bei dir richtig gemacht, ein Fachbuch lesen, das ist ja dein Ding.
Ja.
Ein Buch mehr für die große Umzugskiste.
Ganz genau.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Thema mit den Fragen. Und manchmal ist es auch so, dass jemand von außen einen darauf hinweist, das ist doch jetzt genau das Thema, was du bei dem Problem XY auch hattest. Und du schaffst eine Verbindung zwischen zwei komplett unterschiedlichen Themen, weil sie auf der gleichen Grundlage beruhen. Von außen sieht man einfach mehr.
Mir fällt noch gerade eine Sache ein, die bei Autisten typisch ist, passt zu zwei verschiedenen Themen. Wenn ein Autist eine fünf verschiedene Arbeitsanweisungen vom Chef bekommt, die meisten Menschen entscheiden dann intuitiv richtig, was davon Priorität hat, nämlich das, was der Chef als erstes erledigt haben will. Autisten funktionieren so nicht, die können das nicht intuitiv entscheiden. Die werden sich erstmal mit alle fünf Themen durchdenken müssen. Also das heißt nicht, dass sie sich zwei Wochen drüber nachdenken müssen, aber sie müssen erstmal eine Entscheidung treffen, welche von den fünf Dingen sie als erstes anfangen oder wann wie wo. Und da kann ich als Autist habe ich regelmäßig angeeckt, weil ich natürlich das hinterletzte Falsche priorisiert habe, wo der Chef sich an den Kopf fasst und denkt, das hat doch nun wirklich gar keine Priorität.
Woran, aber da ist natürlich auch die Frage, woran du das generell erkennen kannst, was davon Priorität hat, wenn du dazu keine Informationen bekommst.
Genau, aus Chefs oder aus meiner Sicht war das dann, ich müsste die Gedanken vom Chef lesen. Mhm. Eine Therapeutin hatte mir dann eröffnet, ja, die meisten Leute kriegen das intuitiv hin, weil sie das ja ein Leben lang gelernt haben durch Eltern, Freunde, Bekannte, mhm. sodass sie da eine intuitive Einschätzung hinbekommen, was ein anderer Mensch gerade erwartet. Und das kriegt der Autist nicht hin, diese Erwartung, sich in den anderen hineinzuversetzen. Das ist ja das Problem. Der Perspektivwechsel fehlt dem Autisten. Er wird das also einfach sachlich entscheiden. Und das kann, und jetzt kommt zur Superkraft, aber gerade deshalb kann es auch eine Superkraft sein, weil der Autist eben einen anderen Lösungsweg wählt, anders priorisiert. Mhm. Und um beide Welten, dieses gemischte Team zusammenzukriegen, wäre es aber eben gut, wenn ich als Autist nicht einfach anfange, sondern erstmal, ich würde gerne mit dem und dem anfangen, weil. Und dann kann dem Chef das Essen aus dem Mund fallen, im Winkel oder der Kaffee aus dem Mund fallen oder prustend vor, wie kann er nur. Oder eben, und das hatte ich ja auch oft bei der Arbeit dann später, dass sie alle überrascht sind, boah, geile Lösung, wären wir nie drauf gekommen.
Wenn sie sich drauf einlassen.
Genau, weil.
Wenn sie dich als Superkraft auch wahrnehmen und deine andere Denkweise.
Genau, und eben nicht, ja, oder, ja. Ja.
Aber du meintest, wir lernen das, also wir Nicht-Autisten lernen das schon als Kinder, so zu priorisieren. Wie lernen wir denn das? Also bei was? Also ich kann dir sagen, Mimik lernen wir, wenn irgendwer in den Kinderwagen guckt und sagt, oh, ganz große Augen macht und irgendwie so ein bisschen Grimassen zieht und wo man sich so ein bisschen amüsiert. Das ist so ein absurder Instinkt, den wir da haben, in so eine Babykarre zu gucken und eine komische, die Augen aufzureißen und den Mund aufzureißen und irgendwie so ein übermimisches Gesicht zu machen.
Na, ein Beispiel, was ich mal gehört habe, dass Mädchen halt lernen, mit ihren Vätern zu flirten, um ihren Willen zu kriegen. Also so, Papa, wäre das nicht eine schöne Idee? Also in der fröhlichen, also flirten, ja, ist ein grenzwertiges Wort dabei.
So vielleicht Tochter. So auf niedlich machen.
Ja, niedlich und so bezirzen, um halt, kaufst du mir mal oder machst du mal, wollen wir nicht mal zu bekommen. Der Autist geht hin, ich will das und das.
Okay.
Nein, schade. Nee, schade sagt der Autist nicht, ist dann einfach sauer, weil ja, was auch
immer. Oder Argument, bringt Argument rein, warum genau. er das bekommen sollte.
Genau, und wenn er aber, ja, und so weiter. Also, und die Tochter oder das Kind, das bei den Eltern lernt, eben mit Emotionen zu arbeiten, lernt ja, wie die Eltern mit Emotionen dann umgehen. Der Autist wird das nie lernen. Und mit den Emotionen. Also zum Beispiel auch, wenn der Arbeitsauftrag kommt an der Mimik, kann man ja vielleicht auch schon erkennen, was dem Chef wichtiger sein wird. Im Idealfall, wenn man das erkennt, kann man ja nochmal nachfragen. Oh, das scheint dir wichtig zu sein oder besonders wichtig. Ja, auf jeden Fall das zuerst.
Ja, aber der Chef sollte eigentlich auch sagen können, aber was das zuerst. Also das wäre die ja beste nicht, Lösung dabei.
Weil das Problem vom Chef ist ja, da müsste er Verantwortung übernehmen.
Ach so, okay. Ach, du hast ja echt Pech gehabt in deinem Job, so einen Chef zu haben.
Chefs,
okay. Aber tatsächlich, du hast dann gelernt nachzufragen, nehme ich mal an.
Ich hatte bei einem Chef, bei einem meiner letzten Chefs jetzt tatsächlich am Anfang gleich das Gespräch die wahrscheinlich ungewöhnliche Frage gestellt, soll ich im Zweifelsfall nachfragen, ob ich was machen soll? Mhm. Oder soll ich im Zweifelsfall machen und du nimmst in Kauf, dass es schief geht und Geld kostet?
Das ist eine tolle Frage. Also ja. Jeder Chef sollte sich freuen, so eine Frage gestellt zu bekommen.
Und er sagte, das, was ich erwartete, ich habe wenig Zeit, mach einfach und du sollst aus deinen Fehlern lernen. Fand ich super. Irgendwann kam der Punkt, dass ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Alle in Aufruhr waren, es hat gar kein Geld gekostet. Und das Gemeine war, worüber ich mich rückblickend sehr ärgere, ist über mich selber. Also mein Chef war wütend. Er hat das dann korrigiert im Intranet. Alle haben es gesehen. Statt auf mich zuzugehen und zu sagen, hat er wirklich mich mit den Tomaten öffentlich beworfen. so geht das nicht, wie kannst du nur? Oder das, auf gar keinen Fall machen wir das. Genau, ich hatte einen Arbeitsauftrag erteilt, der doch hätte Geld gekostet. Und es hätte auch was verändert. War aber gar nicht so wirklich schlimm. Aber also er hatte recht, sachlich hatte er recht. Genau, und jetzt geht's los. Die Art und Weise war schlimm. Und das Schlimme für mich rückblickend war gar nicht, wie er damit umgegangen ist, sondern jetzt meine eigene Verantwortung. Ich, obwohl ich ja extra gefragt, und ich wusste es in dem Moment, oder ist es mir so aufgefallen, ich hätte natürlich zum Chef gehen sollen, hey, weißt du noch, wie ich da vor, da hast du mir gesagt, ich nehme in Kauf, dass du Fehler machst, frage nicht nach. Und ich habe mich nicht getraut, hinzugehen, ihm das zu sagen, aus Angst vor seinen Emotionen.
Gar nicht, kann ich total nachvollziehen.
Dass er wütend reagiert. Genau, und rückblickend wäre es mir aber lieber gewesen, diesen Konflikt in Kauf zu nehmen, dass er wütend wird, dieses Arbeitsverhältnis total schrecklich wird. Als Informatiker hätte ich jederzeit einen anderen Job finden können. Stattdessen habe ich das gemacht, was ich früher immer gemacht habe, ist mir aber auch eben viel später ist aufgefallen. Ich habe ihn einfach immer gefragt, ab jetzt. Was ihn natürlich genervt hat. Ja.
Aber das mit dem Konfliktscheuen kann ich total nachvollziehen. Das habe ich auch schon in vor allem so Beziehungen gehabt, dass ich tatsächlich lieber die Klappe gehalten habe und den Konflikt vermieden habe, bloß um die Harmonie beizubehalten und keinen Streit zu provozieren, was das Fazit hatte, dass am Ende der Beziehung alle Themen auf den Tisch kamen und es richtig gekracht hat. Ja. Und dann lieber sofort sprechen, vor allem auch bevor ein Konflikt entsteht, als Sachen derartig brodeln zu lassen.
Ja, aber auch das ist Üben. Und das wird man selbst, wenn man sich das vornimmt, nicht bis nächste Woche hinkriegen, sondern es ist etwas, was selbst wenn man wirklich regelmäßig das versucht und übt, 2, 3, 5 Jahre dauern wird.
Vor allem meistens auch aus Situationen, meiner Erfahrung nach, lernt man aus Situationen, wo man hinterher denkt, ich habe falsch entschieden, ich hätte es anders machen sollen und diese Situation immer mal wieder überdenkt. Das bleibt irgendwie hängen und irgendwann macht man es dann anders. Irgendwann kommt der Punkt.
Leidensdruck.
Ja, wo man richtig reagiert. Und hattest du noch Notizen gemacht?
Jede Menge.
Okay.
Aber ich will die gar nicht zur Hand nehmen, sonst
wird es zu perfektionistisch. Nein, ich meine, nur haben wir jetzt. Wir sind die Fragen aus der Community durchgegangen und du hast eben sehr viel zum Autismus allgemein auch noch erzählt, ja. Was letztes Mal natürlich auch zu kurz kam, weil wir bei deiner Lebensgeschichte waren. Hattest du gesagt, du wolltest sehr gerne auch über das Thema Perfektionismus sprechen.
Wollen wir das heute noch? Haben wir noch Zeit dafür?
Ja, Zeit haben wir genug, aber tatsächlich nehmen wir wirklich schon eine Weile auf. Wir könnten natürlich auch sagen, wir treffen uns nochmal wieder und
dann treffen wir uns doch lieber nochmal
Perfektionismus. Vielleicht möchte
kein Perfektionismus heute, dass wir das. Oh ja, es erinnert mich gerade an eine Geschichte mit meiner Freundin damals. Es ging um Regal aufhängen und ich war völlig fertig. Ich sagte auch, ich kann nicht mehr. Und sie so, das ist doch nur mal eben.
Na, das ist ja nur mal eben.
Und ich bin mitgegangen und danach hat sie sich auch über sich selber geärgert, weil ich wirklich zusammengebrochen bin. Mhm. Ich war so fertig danach, dass sie sich richtig Sorgen um mich gemacht hat. Und das hatten wir dann noch ein paar Mal, dass wir dann dieses Wortspiel hatten, ja, nicht, dass wieder wie mit dem Regal wird. Mhm. Spiegelschrank, nicht Regal.
Ja. Dass man das einschätzen kann. Aber Perfektionismus, wie gesagt, vielleicht möchte das auch jemand der Kollegen dann im Gespräch machen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nochmal wiederkommst und danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle, spannende Gespräch.
Ja, danke schön. Danke für die Vorbereitung, die tollen Fragen. Es hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, liebe Zuhörer, dass ihr auch gerne zugehört hast, auch wenn es diesmal nicht eine chronologische Lebensgeschichte war, sondern wir einfach viel durch die Themen gesprungen sind. Ihr habt heute sehr viel über Autismus gelernt, das auf jeden Fall. Vielleicht die Buchtipps schreiben wir euch noch darunter, also dass ihr auf jeden Fall nochmal euch dieses Buch auch besorgen könnt und euch die Gesichter anschauen könnt, damit ihr genau wisst, wovon wir da gesprochen haben. Und lieber Alex, herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir. Danke.
Und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.